Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, obwohl ich dieses Jahr nicht in China permanent wohne, war ich ja viel unterwegs und ich mache das aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist tatsächlich einfach nur, dass es mir dort gefällt, dass ich neugierig bin, dass ich gerne das Land erkunde. Aber natürlich möchte ich gleichzeitig auch einen Eindruck bekommen. Wie ist das Land? Ich bin Investor und möchte eben auch das Ganze sozusagen verifizieren. Die Sache ist nur, natürlich ist das nicht so einfach, weil was man dort sieht, so erlebt, das ist ja nicht wirklich die reale Welt im Sinne von, ich kann dadurch nicht automatisch sofort Rückschlüsse ziehen auf ökonomische Entwicklung, auf gesellschaftliche Tendenzen. Natürlich bekommt man einen Eindruck davon, grob, in welche Richtung gehen wir. Und als ich Anfang 2024 wieder nach China gekommen bin, war mir relativ schnell klar, das ist kein Land, was in den Bach runtergeht, wie es viele gerade zu diesem Zeitpunkt groß propagiert haben. Aber natürlich bekommt man, wie gesagt, von gewissen Dingen nicht so viel mit, muss ich dann schon auch unterhalten mit den Leuten. Aber ich bin ja auch nicht da, um jetzt sozusagen groß Recherche zu betreiben und da ständig Leuten auf den Zahn zu fühlen. Na, wie ist es denn jetzt? Und eine interessante Entwicklung ist zum Beispiel die Arbeitslosenzahl bei den Jugendlichen. Und da muss ich zugeben, wenn man jetzt so in China ist, wie gesagt, man hat immer das Gefühl, es ist doch alles sehr trotzdem prosperieren, da hat man nicht das Gefühl, dass fast jeder fünfte junge Mensch in China keinen Job hat. Die Zahl ist jetzt nochmal gestiegen und es war auch der Anlass für diese Episode heute, weil es schon so ist, dass man ja sich fragt, woran liegt das und wie schlimm ist das eigentlich? Woher kommen wir? Also momentan liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 19%. Das war August. Die neuen September-Daten sind eigentlich jetzt heute alle rausgekommen. Da war auch die Gesamtarbeitslosenzahl dabei. Die liegt bei gut 5%, aber nicht die der Jugendlichen. Ich habe sie noch nicht auf dem Schreibtisch. Spielt es aber auch keine wirkliche Rolle. Denn entscheidend ist ja wirklich so die Entwicklung. Und da war es so, 2018 lag die nur bei knapp über 10%. Dann ging es relativ steil nach oben, 2023 auf über 20%. Das wurde auch in den Medien, gerade bei uns, sehr viel besprochen. Ja, weil das hat sehr gut in das ganze Narrativ gepasst. China ist komplett am Abschmieren. Dann hat sich die Arbeitslosenzahl bei den Jugendlichen reduziert. Wir hatten Zahlen von unter 15%. Jetzt im Juni zum Beispiel waren wir noch bei 14,5%. Und dann ist jetzt aber relativ sprunghaft angestiegen. Klar, das sind saisonale Effekte, weil natürlich kommen dann die Uni-Absolventen auf den Markt jetzt im August, September. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir im August, wie gesagt, 2025 bei 18,9% stehen. Und das ist schon ziemlich hoch. Warum ist das eigentlich so? Was steckt wirklich hinter dieser Zahl? Also, klar, wie gesagt, mit Uni-Absolventen hat das indirekt zu tun. Wir haben allein 12 Millionen Menschen, die jetzt dieses Jahr sozusagen ja ihre akademische Laufbahn höchstwahrscheinlich beendet haben, Uni-Absolventen, und die müssen erstmal einen Job finden. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Früher ging das ein bisschen einfacher, da war da einfach mehr sozusagen auch an Angebot und gleichzeitig waren aber die Unis nicht so befüllt wie heute. Und natürlich habe ich dann auch den Umstand, dass viele Unternehmen, klassische Arbeitgeber, ihr reduzieren, weil sie es aufgrund von Kostendruck müssen oder aber auch einfach, weil sie natürlich Effizienzen nutzen aus der Automatisierung, aus der KI raus und viele einfach sagen, wir haben gar nicht mehr so den Bedarf. Und das führt dazu, dass das Vertrauen noch ein bisschen angeschlagen ist. Ja, es glauben viele junge Chinesen nicht mehr, dass harte Arbeit automatisch Erfolg bringt. Das ist natürlich gefährlich ein Stück weit, ja, weil das hat Auswirkungen auf sozusagen auch die Gesamteinstellung einer Gesellschaft. Und es ist teilweise wohl so, dass auch in Shanghai und Peking dann in vielen Billighotels nicht nur Reisende sind, sondern wirklich auch Jobsuchende. Die gehen natürlich trotzdem auch in die Top-Städte nach wie vor, weil sie wissen, wenn sie einen Job landen in so einer Stadt, dann haben sie natürlich erstmal wirklich das große losgezogen und die dann eben sehr, sehr günstig leben. Und das meine ich jetzt. Das sind natürlich Sachen, die ich so nicht in China sehe. Das lese ich viel. Ja, ich bin täglich natürlich am Geschehen dran. Ich lese auch sehr viel nebendran auf Plattformen, was man jetzt nicht einfach so in der Zeitung liest. Aber da muss man immer wieder versuchen, so ein Gefühl dafür zu bekommen und was passt dann eigentlich auch zu den Zahlen, die wir insgesamt haben. China ist an dieser Stelle ganz besonders. Warum? Weil sich in China halt immer auch besondere Trends wieder ausbilden. Die gibt es manchmal in anderen Ländern auch, aber meist nicht so in dieser Form oder in dieser Intensität. Und genauso ist hier auch. Und ich möchte jetzt mal auf zwei sehr interessante Trends eingehen. Das eine ist die Gig-Economy. Wie gesagt, die ist nicht unique oder einzigartig in China, aber so als Auffangnetz schon ein Stück weit. Denn die ist wirklich am explodieren. Was genau ist die Gig-Economy? Also Gig ist ja im Prinzip das englische Wort in der Kurzform für Auftritt. Und im Prinzip ist das ein Wirtschaftssystem, bei dem die Menschen freiberuflich oder nebenberuflich tätig sind und oft eben nur auf Abruf. Ja, das heißt, ihre Arbeit, ihre Dienstleistungen, gegebenenfalls auch Waren, die werden immer nur relativ kurz beansprucht oder auf sozusagen ja einfach auf Nachfragebasis und ganz oft über digitale Plattformen, direkt über Apps oder irgendwelche E-Commerce-Plattformen. Und das ist eben in China besonders. Warum? Weil China prädestiniert dafür ist, weil China eben viele dieser großen Plattformen ja selbst besitzt, betreibt, die natürlich davon auch profitieren. Und mittlerweile geht man davon aus, dass in China rund 200 Millionen Menschen in diese Arbeitsklasse zählen. Ganz viele sind Straßenverkäufer, Essenskuriere und da fallen auch viele Hochschulabsolventen drunter. Ja. Schätzungen gehen davon aus, dass jeder fünfte Fahrer bei Meituan oder Ölemar, das sind die großen Lieferplattformen, einen Hochschulabschluss hat. Ja. Das heißt, ganz viele, und nicht alle nur Bachelor, manche davon haben Master, kann auch mal ein PhD sein, wahrscheinlich PhD weniger, zu Doktortitel, ganz viele enden ist jetzt ein bisschen negativ konnotiert, dann dort. Ja. Woran liegt das, dass die diese Jobs nehmen? Naja, sie sind am Ende gar nicht so schlecht bezahlt und es gibt quasi keine Eintrittsbarriere. Also in dem Fall, ja, die Eintrittsbarriere wäre, du brauchst einen Führerschein und ein Moped und ein Smartphone. Und ja, die Gehälter liegen so durchschnittlich für diese Lieferfahrer, das nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, so bei gut 1.000 Euro. 1.100, 1.200, wenn du jetzt in einer besseren Stadt bist. Die Topfahrer, die können bis zu 15.000 Renminbi im Monat machen, also so 2.000 Euro. Das sind allerdings dann auch Leute, die 12 Stunden am Tag arbeiten und das 30 Tage im Monat. Das ist natürlich aber trotzdem relativ viel im Vergleich A zu gar keinem Job und zu vielen Alternativen. Das muss einem klar sein. Und diese Gig-Economy, die wird ja oft dann kombiniert, dass ich eben verschiedene, mehrere Jobs habe. Vielleicht mache ich noch nebenbei irgendwo Videoschnitt oder arbeite noch nebenbei bei irgendeinem Laden mit. Und es ist kein Randphänomen, sondern es ist mittlerweile ein wichtiger sozialer Puffer, wenn man so will. Und der Staat toleriert das auch, weil er sagt, okay, es hat sich dort eben auch eine Lösung ergeben, die wir natürlich gerne mitnehmen, denn sie sichert uns ja ein Stück weit auch Stabilität in unserem System und ist im Prinzip, ja, wenn man so will, ein Ventil für strukturelle Schwäche. Und super interessant ist, als ich in Guangzhou war letztes Jahr und mich unterhalten habe mit einer Bekannten, die dort wohnt, und wir haben uns so ein bisschen, drüber geärgert in dem Moment, dass da irgendwie so viele Mofa-Fahrer bei uns unterwegs waren und ich sag Mofa-Fahrer, also im Prinzip E-Scooter, auch an dem sozusagen Fluss, wo wir gelaufen sind, das ist schon manchmal, hat es schon brutale Ausmaße angenommen. Und sie meinte dann so, vor ein paar Jahren waren die alle nicht hier. Ich sag, wie, die waren alle nicht hier? Ja, sagt, die waren alle, es war verboten. Durftest du gar nicht fahren. Ich sag, nee, kann nicht sein. Also man muss sich vorstellen, die Stadt ist voll mit E-Scootern. Ich sag, das glaube ich nicht. Ich habe sie dann doch geglaubt und habe es auch nochmal jetzt recherchiert. Also tatsächlich war es so, dass es da relativ strenge Verbote gab. Die haben so 2007 angefangen bis 2023, 2024. Und gerade, also nicht in jeder Stadt in China, aber in vielen. Ja, in Kernbezirken war es teilweise dann also erstmal Benzinroller verboten. Später gab es auch Beschränkungen für Elektroroller. Und die Begründung war eben Verkehrssicherheit. Das ist für mich übrigens der Hauptaspekt, wenn ich ehrlich bin. Luftverschmutzung. Teilweise wohl damals auch noch Bekämpfung von Kriminalität. Bis heute ist nicht mehr so das Thema. Und das wurde aber dann gelockert. Warum? Weil wir eben ein Dilemma hatten. China hat dann gemerkt, diese Lieferökonomie, gerade auch während der Covid-Zeit, die ist natürlich verdammt wichtig. Also Expressdienste und Lebensmittel sind es ja vor allem irgendwo, ne? Und die sind natürlich auf die Elektrorolle angewiesen. Wir sind noch nicht so weit, dass China da mit Drohnen durch die Luft fliegt. Da gibt es Teststrecken, ganz interessant, aber da sind wir noch lange nicht. Also damals sowieso nicht. Und dann hat man natürlich gesagt, ja okay, was machen wir? Dann hat man teilweise Sonderregelungen eingeführt. Und wie das dann so ist in China, wenn man sowas macht, ja, dann wird es natürlich ganz schnell ausgenutzt. Also es gab dann im Prinzip die Möglichkeit, wer für so einen Lieferdienst arbeitet, der kann es registrieren lassen, der bekommt eine Betriebserlaubnis und so weiter. Aber ja, man kann sich vorstellen, in China, wer die Chinesen ein bisschen kennt, das ist natürlich komplett ausgerufen. Irgendwann hat man dann gesagt, okay, wisst ihr was, wir heben das komplett auf. Angeblich irgendwann 2024 habe ich gelesen, aber als ich kam nach Guangzhou im März 2024, war das schon, ging das schon richtig ab. Also das zeigt, das muss vorher schon wieder richtig angelaufen sein, ja. Und ja, heute ist davon in den Städten natürlich keine Spur mehr. Wobei, ich habe ja neulich eine Folge gemacht aus Dalian. In Dalian ist natürlich nicht so extrem. Warum? Weil dort diese ganze Lieferökonomie natürlich nicht auf dem Niveau ist, wie ich es in den Top-Städten habe. Natürlich fahren auch viele Leute mit den E-Scootern, aber das ist dann eher so auch mehr privat oder einfach auch ja, generelle Lieferung. Aber da ist in diesen Essenslieferungen noch nicht so ausgeufert. Ja, also Gig-Economy, der erste große Trend in dem Zusammenhang, der so in keinem Land stattfindet. Definitiv nicht, ja. Der zweite Trend, der ist, würde ich sagen, noch spezieller und der heißt Full-Time Kids, also Vollzeitkinder. Was ist damit gemeint? Ja, das ist im Prinzip ein Gegenmodell zu dem, was wir normalerweise in China haben. Und zwar, dass junge Erwachsene, auch hier meist gut Ausgebildete, bei ihren Eltern leben. Das ist erstmal noch nicht so besonders, aber auch für sie arbeiten. Also sie kochen, sie kaufen ein, sie betreuen. Und kleiner Appell, ich weiß ja, meine Mutter hört diesen Podcast auch ab und zu. Also was ich bei euch daheim für 2 Wochen im Sommer mal mache, ja, dafür, wenn andere Kinder in anderen Ländern fürstlich entlohnt. Das sollte euch bewusst sein, ja. In China ist es natürlich so, dass das eh ein bisschen anderes Gefüge ist zwischen Eltern und Kindern. Und ein Grund auch, warum die Kinder das sozusagen machen, ist, dass sie auch sagen, es geht jetzt gar nicht nur um das Finanzielle, sondern auch, dass sie sagen, viele Jobs sind halt wirklich so absolutes Hamsterrad. Also, dass man dort schon noch diese Bewegung hat, dieser Druck oder einfach dieses ganze Ambiente, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ist übrigens auch aus meiner Sicht, nochmal ganz kurz zurück, ein Hauptgrund, warum viele gerne Lieferfahrer sind. Also Lieferfahrer ist natürlich schon in China teilweise hart. Es kommt halt darauf an, habe ich jetzt einen schönen sonnigen Tag in Guangzhou, ja, dann ist es ganz nett. Habe ich natürlich aber Regenzeit und irgendein Dreckswetter im März dort, kalt, nass, verregnet, schwül, Moskitos, dann ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Traumjob. Aber für viele ist es trotzdem so, es ist nicht die große mentale Belastung. Du machst halt dein Ding. Ja, du meldest dich an und machst deinen Job. Da gibt es keinen, der dir groß Vorschriften macht. Du musst natürlich gucken, mit den Algos und so klarkommen, ja. Aber am Ende ist es halt relativ straightforward, wie man im Englischen sagt, ja. Also zurück zu den Fulltime-Kids. Da gibt es eben einfach Kinder, die sozusagen die Hausarbeit ein bisschen ernster nehmen und dafür dann bezahlt werden. Die Entlohnung, und das ist kein Hinweis, wie gesagt, das ist keine Orientierung an irgendjemanden, die Entlohnung sind halt meistens irgendwo zwischen 4.800 RMB, also 500 Euro bis 1.000 Euro und deckt dann die Lebenshaltungskosten der Kinder. Also nicht nur sagen, ich wohne umsonst, sondern kann mir halt auch noch ein bisschen was leisten. Ja, das ist sicherlich nicht so groß wie die Gig-Economy. Es gibt halt keine wirklichen Daten, wie viel jetzt diese Fulltime-Kids sozusagen Optionen ziehen, aber es ist schon so, dass das ein Thema ist. Ja, das ist keine ganz, ganz kleine Bewegung mehr, ja. Und um das mal kurz schon mal zusammenzufassen, es zeigt eben, dass viele junge Menschen auch ein Stück weit in die Sicherheit flüchten, ja. Also, die nicht mehr so diese Ambition haben, was natürlich auch wieder gefährlich ist, denn gerade unternehmerisch gesprochen will man ja, dass Leute auch unternehmerisch agieren, dass sie aber auch gleichzeitig sozusagen ambitioniert, egal ob Angestellte oder Freiberufler, dass sie ambitioniert sind. Deswegen diese Bewegung, die im Chinesischen ja dann auch heißt, sozusagen dieses Flachliegen, Tanking. Und natürlich ist die Regierung davon überhaupt nicht begeistert, denn die will ja keine lethargische Bevölkerung ranziehen, ja, ganz klar. Und die andere Seite ist, dass natürlich einige sagen, ja, ich will schon noch arbeiten, aber ich versuche halt sofort in diese Staatsdienste zu kommen. Problem ist, auch hier ganz schwer reinzukommen. Letztes Jahr gab es 3,8 Millionen Bewerber auf 39.000 Stellen in China. Also das sind natürlich die Traumjobs, wobei da verdienst du jetzt nicht ultra viel. Du kannst in der freien Wirtschaft viel mehr verdienen, aber natürlich hast du da ganz andere Risiken. Jetzt nochmal ganz kurz zur Einordnung, warum natürlich diese Zahl 18% Jugendarbeitslosigkeit nicht vergleichbar ist mit der im Westen. Deutschland oder auch andere asiatische Länder haben ja ungefähr nur die Hälfte. Hätten die 18%, wäre das natürlich absolut verwerflich. Südeuropa ist teilweise bei 30%, ist auch anders, kann man auch nicht mit Deutschland vergleichen. Und das ist schon mal wichtig, denn es gibt einfach Länder, dort habe ich eine andere soziale Absicherung. Nicht im Sinne von, ich habe Arbeitslosenversicherung, sondern familiär. Ja? Es gibt ein familiäres Netzwerk, das federt viel mehr ab. Leben bei den Eltern, egal ob Gehalt oder nicht, ohne Mietdruck ist einfach dort üblicher. Ich habe natürlich auch einen informellen Sektor. Das Wort, was man da auch verwenden könnte, ist Schwarzarbeit. Das heißt, über Livestreams heutzutage, das sind jetzt nicht irgendwelche illegalen Machenschaften hinten im Hof von irgendeinem chinesischen Triadenverein, sondern gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, ja, die nicht so erfasst werden. Auch kulturell geht man damit anders um. Arbeitslosigkeit ist jetzt nicht so ein soziales Stigma, sondern ist auch irgendwo eine Zwischenphase, die eher akzeptiert wird. Da hast du weniger Druck teilweise, ja. Und man kann dort schon auch sozusagen immer wieder Möglichkeiten finden, Tagelöhner, was weiß der nicht. Ja, also da habe ich auch schon generell in Asien viel gesehen, was dort so gibt an Möglichkeiten, was man bei uns überhaupt nicht kennt. Und dann gibt es natürlich noch interessante Entwicklungen, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, ist es ja so, dass mittel- bis langfristig die Zahl der jungen Menschen abnimmt. Das heißt, die Demografie arbeitet eigentlich für diesen Arbeitsmarkt im Sinne von, in wenigen Jahren wird die Demografie den Arbeitsmarkt entlasten. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber im Prinzip ist es so, China hat heute zu viel Absolventen, aber zu wenig junge Leute. Und das wird sich natürlich aber auch ein Stück weit irgendwo einpendeln. Und wenn ich weniger Schulabgänger mit der Zeit habe, was dann automatisch kommt, mittlerweile, momentan habe ich noch relativ viele, es wird aber weniger, dann entlastet das natürlich auch den Arbeitsmarkt. Und da ist natürlich auch eine Chance, dass sich das alles so ein bisschen austariert. Wirtschaftlich habe ich auch Möglichkeiten, dass ich eben Anpassungsfähigkeiten habe. Denn heute ist ja auch das Problem, viele Absolventen, aber die kommen natürlich alle auch aus diesen klassischen Fächern, so wie ich, BWL, ja, braucht kein Mensch mehr, nee, Quatsch. Ganz so ist es nicht, aber ein Stück weit schon, weil natürlich viele das studiert haben, genau das sind aber die ersten Jobs, die momentan wegfallen. Ja. Es gibt viele Zukunftsbranchen in China mit extremem Wachstum und China hat ja schon viele Ingenieure. Es gibt kein Land ansatzweise so viele Ingenieure, auch prozentual, ganz viel aus den STEM-Fächern, aber trotzdem kommen jetzt nicht alle von Unis und sagen sofort, okay, ich kann jetzt hier irgendwie KI programmieren oder kann in einem Batteriewerk das und das machen und noch nebendran irgendwie Halbleiter zusammenbauen, ja. Das heißt, das muss ich auch ein bisschen einstellen und ist auch ein Thema, was ja viele Länder haben, dass ich im Prinzip so ein Ungleichgewicht habe. Und dann hat China noch einen Vorteil und das ist natürlich staatliche Maßnahmen, dass ich hier viel stärker eingreifen kann. Ihr könnt euch vorstellen, was ich jetzt heute erzähle, das hat die Regierung in China auch auf dem Schirm. Also, naja, fast alles. Und natürlich können die auch aufgrund ihrer Politik teilweise recht rigoros auch Dinge umsetzen. Umschulung, Ausbildungsförderung, Subventionen für Unternehmen. Ja, sie können Druck ausüben auf die Firmen. Das haben sie auch gemacht. Ja, Meituan, Ölema, die zahlen heute wesentlich bessere Gehälter, als sie zahlen würden, hätte man nicht vor ein paar Jahren gesagt, hey Leute, ihr habt doch ein bisschen Verantwortung. Ja. Ja, ist ja börsennotiert, aber ihr müsst schon noch gucken, dass die Leute entsprechend bezahlt werden, dass die Absicherung haben. Ja, hat dafür gesorgt, dass die Aktienkurse heute nicht besonders gut dastehen. Ist ein Hauptgrund. Sozial natürlich, aber gesellschaftlich durchaus legitim, was dort passiert ist. Also das muss einem auch klar sein, ja, dass es natürlich China völlig bewusst ist und dass die auch wissen, Stabilität auch hier wieder bei allem. Wir sind weit davon entfernt. Das ist auch ganz wichtig, dass die Jugendlichen anfangen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, ja. Weil es ihnen A, dafür zu gut geht und B, da eben auch Lösungsansätze vorhanden sind. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Was ich heute auch sage, ist ja insofern interessant, Habt ihr in letzter Zeit irgendwas darüber gehört, über die höhere Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen in China? Nö, aber sie ist wieder gestiegen. Vor ein paar Jahren hat man da ein Riesending draus gemacht. Heute interessiert es keinen mehr. Warum? Ja, wir haben ja ganz andere Themen. Und es passt auch nicht mehr so rein. Vor ein paar Jahren hat es super gepasst. Aber ihr wisst, ich bin kein China-Purist im Sinne von, dass ich alles beschönigen will. Genau jetzt möchte ich mal so ein Thema aufgreifen und sagen, wisst ihr eigentlich, dass in China eben nicht alles so rund läuft? Ja? Aber auch da, das habe ich ja gerade versucht darzustellen, es gibt immer die verschiedenen Seiten. Und man kann nicht, also natürlich ist die Entwicklung insgesamt jetzt nicht super positiv, aber man kann jetzt auch nicht sagen, deshalb wird morgen China implodieren. Ja? Und da gibt es einfach viele Sachen, gerade auch strukturelle Wandel, die sehr, sehr interessant sind und die hier immer wieder besprochen werden. Momentan kann man sagen, diese Gig-Ökonomie federt viel ab, ja, ersetzt aber keine Perspektive für viele Leute. Die Fulltime geht's genauso nicht, ja, auch wenn sie noch mehr verdienen würden. Aber es zeigt auch, dass die Jugendlichen Umdenken haben, dass ein Land, was eigentlich jahrzehntelang immer so ein bisschen gelebt hat, höher, schneller, weiter und auch sich über Arbeit definiert hat, jetzt teilweise in die andere Richtung geht und sagt, das interessiert mich gar nicht mehr so, sondern ich achte eher auf Stabilität, auf eine gewisse Balance und auf andere Aspekte, die aus meiner Sicht mittlerweile wichtig sind, ja. Und sicherlich ist es auch was, was China ein bisschen braucht, ein bisschen mehr Reflexion. Aber ich bin sicher, der nächste Schub kommt auch dort und dass es Lösungen geben wird, die sich allein schon aus dem wirtschaftlichen Potenzial hier ergeben. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Qian.